der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcasts. Heute mit einem starken Thema und einem noch stärkeren Gast. Herzlich willkommen, Sebastian Vogt von HAI. Moin, Sebastian.
Hallo, Erik. Schön, dass ich da sein darf.
Ja, das ist mir eine Freude. Alle, wenn sich jetzt fragen, was ist denn das für ein starkes Thema? Aus meiner Sicht ein Thema, was viel zu wenig Öffentlichkeit und strukturierte Diskussion erfährt. Denn wir sprechen heute eigentlich über den größten Gewinnhebel, den viele Unternehmen noch in ihrem Werkzeugkoffer haben und noch nicht ausreichend gut nutzen. Wir sprechen heute über Pricing und Pricing-Strategien. Du bist Experte, einer der führenden Experte für dieses Thema. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Wenn wir gleich in das Thema Pricing, wie man es richtig macht und wie man davon profitieren kann, wenn wir da einsteigen, vorher nochmal einmal ganz kurz, lieber Sebastian, sagt uns doch bitte ein, zwei Worte zu dir.
Hey Erik, also ich habe lange an meinem Pitch gefeilt, aber wer dir in den ersten 30 Sekunden zuhört, der hat eigentlich alles gehört, ne? Also Pricing.
Und weißt du was, ich werde davor noch eine Intro machen, das heißt, der Pitch kann im Grunde kaum besser werden. Für 5% Lizenzeinnahmen kannst du diesen Pitch übernehmen, wenn du möchtest.
Okay, also da lass uns nochmal verhandeln. aber ihr seht schon, liebe Hörenden, also Erik hat da schon einen Preisanker gesetzt. Ganz, ganz wichtig für jede Preisverhandlung. Ja. Und insofern, darauf lässt sich aufbauen. Aber nein, vielleicht stelle ich mich erstmal kurz vor. Also schön, dass ich da sein darf. Mein Name ist Sebastian Vogt, 45, verheiratet, zwei Kinder und mache jetzt knapp die Hälfte meiner Lebenszeit, beschäftige ich mich mit dem Thema Pricing. Hälfte der Zeit als Berater, Hälfte der Zeit in verschiedenen Unternehmen. War selber bei Simon Kucher lange, habe dann aber festgestellt für mich, dass ich auch gerne Pricing mal in der operativen Seite sehen würde. War bei ProSieben, war bei Bertelsmann, war bei Axel Springer in verschiedenen Rollen. Und nachdem ich viel gelernt habe bei all diesen Stationen, dachte ich, ich glaube, ich bin jetzt ein besserer Berater und bin zurückgegangen on the dark side of Consulting und mache das jetzt bei HAI. Bin hier Partner fürs Thema Pricing and Sales, für digitale Geschäftsmodelle. Ja, und wir helfen vielen Unternehmen, dass sie ein bisschen mehr Geld verdienen durch den nicht nur größten, sondern auch effizientesten Hebel, den man in seiner PNL hat.
Ja, das hast du schön gesagt, größer und effizient. Ich habe das ehrlich gesagt, ich habe Pricing selbst ewig lang unterschätzt. Ich komme ja selbst so ein bisschen aus dem E-Commerce. Jeder E-Commercer unterschätzt die Pricing-Bedeutung eigentlich nicht. Also das war auch schon vor 20 Jahren so. Ich habe aber gesagt, das sei nur beim E-Commerce so, dass Pricing so wirklich ganz zentrales Thema ist. Ich habe das jetzt auch in anderen Branchen über die Private Equity Erfahrungen festgestellt oder zum Beispiel im Software as a Service Bereich. Du bist ja auch spezialisiert auf digitale Produkte, also Pricing für digitale Produkte, wenn ich das richtig verstanden habe. Dennoch habe ich das Gefühl, dass Pricing immer noch so ein bisschen ein Schattendasein führt. Da werden wir bestimmt gleich zu sprechen kommen. Wie wollen wir einsteigen? Wollen wir erstmal über das Schattendasein sprechen oder wollen wir erstmal nochmal uns beide berauschen an der Schönheit und der Relevanz für Pricing-Strategien?
Ja, also wir können uns natürlich daran berauschen, aber vielleicht nehmen wir noch die Hörer dabei mit. Ich glaube, ich habe eine Hypothese, warum es ein Schattendasein hat. Und ich frage mal ich frage dich mal, Erik, was ist denn der Tagessatz bei deiner Beratung? Was nimmst du denn pro Tag?
Der durchschnittliche Tagessatz oder unser durchschnittlicher Tagessatz?
Du brauchst es nicht sagen. Es war beispielhaft, weil tatsächlich, glaube ich, reden viele nicht gerne über ihren Preis, ne? Ja. Weil wir uns, glaube ich, schämen für das, was wir ja erarbeiten, entwickeln, verkaufen, auch ein anständiges Salär zu kriegen. Und ich glaube, auf der anderen Seite reden wir sehr gerne über unser Produkt oder Produkte. Wir reden gerne über unsere Vorteile. Wir dissen unseren Wettbewerb gerne. Viele andere Dinge. Aber was es dann wirklich kosten soll, da hast du ganz häufig so ein Rumgedruckse. Und dann kommst du vielleicht mit einem Preis raus, der nicht optimal ist, wo du hättest mehr nehmen können. Und dann ist eigentlich all das, was deine Produktmanager, dein Marketing, dein Vertrieb über Jahre aufgebaut hat, in einem relativ kleinen Nukleus zusammengefasst kaputt. Mhm. Also ich frage dich jetzt, die Lizenzgebühr, die du eben in den Ring geworfen hast, die 5%, also andere Plattformen, Apple und Co., nehmen da 30%, ne, für alles, was sie irgendwie vermitteln. Mhm. Und aus diesen 5% wirst du nie wieder wegkommen bei einem guten Einkäufer auf der anderen Seite, sondern der wird dich von 5 wahrscheinlich noch auf 3 runterhandeln. Wenn du den Anker 30% gesetzt hättest oder vielleicht auch 40%, dann hätten wir darüber geredet und wären vielleicht von 30 auf 20 runtergegangen und so weiter. Aber allein mit diesem Anker hättest du dir sehr viel kaputt machen können. Und ich will dich jetzt nicht als schlechten Pricer hier darstellen.
Doch, bin ich aber, ganz bestimmt.
Weil der Tagessatz ist dann auch zu niedrig. Also alle sollten jetzt nochmal zuschlagen und bei dir einkaufen. Aber ich glaube, dass Pricing aus vielen dieser Themen besteht. Ne? Es ist nicht nur Verhandlungstaktik und Verkaufspsychologie, sondern die basiert ja auf sehr viel Strategie, auf sehr viel Analytik. Ja, du guckst dir deine Ziele an, du guckst dir die Wettbewerber an, du überlegst, was du erreichen willst und darauf baust du eine Preisstrategie. Und die ist natürlich in vielen Unternehmen, soll die ja Hand und Fuß haben, dass du von jedem Kunden das maximal abschöpfen kannst. Und das ist gar nicht so einfach. Ich glaube, wir investieren vielfach mehr Zeit in Kostenoptimierung, in Volumenaufbau, aber nicht unbedingt an den Gewinnhebel Pricing. Und ich spreche da gern drüber, deswegen mache ich das beruflich, habe einen eigenen Podcast dazu und freue mich natürlich über jeden, der da auch Spaß dran hat.
Werbung. Du willst dein Marketing noch effizienter machen und auf das nächste Level heben? Das Digital Marketing Audit von Digital Forward hilft dir, deine Wachstums- und Kostenpotenziale zu entdecken. Pragmatisch, analytisch und unabhängig. Melde dich jetzt unter info@digitalforward.de für ein erstes unverbindliches Gespräch. Ende der Werbung.
Die Promo für deinen Podcast sollten wir gleich am Anfang machen. Pricing Friends, ich habe schon hier und da mal reingehört. Wir packen das in die Shownotes. Ich finde das super, dass, auch wenn es natürlich, ich hätte das Banner gesagt, es ist ein Nischenthema, sagt einer, der einen Marketing Transformation Podcast macht, ne? Aber Pricing ist ja eigentlich noch ein viel, viel größeres Thema als, also ein ähnlich großes Thema wie die Transformation von Marketing-Geschäftsmodellen. Pricing ist ja auch ein Teil davon, jetzt nicht nur im Verkaufen, sondern auch im Einkaufen, also Stichwort Auktionsmodelle etc., das hier in diesem Podcast, wie ihr auch weiß, auch regelmäßig ein Thema. Ich würde gerne nochmal das so Übergang zum Berauschen nochmal eine These reingeben, warum Pricing auch immer so stiefmütterlich oder so ungerne behandelt wird, ist, weil wir alle wissen, was eine Preisabsatzkurve ist. Und die meisten unserer Prägung, die wir haben, sind immer noch sehr stark volumenorientiert und nicht unbedingt immer wertorientiert. Und da jeder weiß, dass die Wahrscheinlichkeit, dass es dass nicht ausgeschlossen ist, dass wenn ich den Preis erhöhe, der Absatz, die Absatzchancen fallen, das ist vermutlich ein psychologisches Element, aber ich glaube, diese Gefahr bewerten wir höher als Managerinnen und Manager, als das Incentive, dadurch höhere Deckungsbeiträge zu generieren. Kannst du der These was abgewinnen?
Absolut. Weil ich meine, egal mit wem du dich unterhältst, ob es jetzt deine Mitarbeiter sind, deine Kunden sind oder Freunde auf einer Party, worüber redet ihr? Wie groß ist dein Unternehmen? 20 Mitarbeiter, wir haben 400 Kunden, wir haben 80 Projekte, wir haben 5 Millionen Umsatz, was auch immer die Kennzahlen sind. Da würde keiner sagen, ja, unser Durchschnittspreis ist 17,99 € unser Deckungsbeitrag ist 37%. Das sind halt diese Profit-KPIs, die man ja meistens eher für sich behält. Also sagt ja keiner auf einer Party, hey, übrigens von den 10 Millionen Umsatz gehen 1 Million in meine Tasche, so ungefähr, oder bleiben unten übrig. Und ich glaube, der gleiche Punkt hat auch das Thema Pricing. Du hast natürlich eine Umsatzwirksamkeit, aber du hast noch viel stärker überproportional eine Profitwirksamkeit. Und viele Manager und viele im Vertrieb gehören natürlich auch dazu, gucken mehr auf Umsatz, Anzahl Kunden, Absatz, Zufriedenheit und weniger auf die Profitabilität des Unternehmens. Und da muss man natürlich sagen, klar, wenn ich jetzt höhere Preise aufrufe, dann steigere ich, Hypothese, meine Profitabilität. Aber ich mache nicht unbedingt jeden Kunden damit happy, wenn er dann plötzlich statt den eben genannten 17,99 plötzlich 19,99 zahlt. Und das wird auch nicht jeder machen, sondern da wird der eine oder andere sagen, ist es mir nicht wert, hab günstigere Alternativen, ich gebe mein Geld woanders aus und du wirst Kunden verlieren. Mhm. Aber ich würde mal sagen, in 9 von 10 Fällen, wenn du Preise anpasst, also das ist das euphemistische Wort für erhöhst, dann verdienst du danach mehr Geld als vorher.
Ja.
Und Punkt.
Ich hab noch eine weitere These. Weil ich dir gerade zugehört habe und habe gesagt, ja genau, warum sind wir eigentlich, also auf der Party ist das der eine, aber warum ja jeder, der eine P&L denke oder eine G&V denke, irgendwie hat ja nicht nur Topline orientiert ist, sondern auch Bottomline irgendwie denken kann. Das ist ja bei analytisch begabten Menschen etwas ganz ganz Natürliches. Glaube ich trotzdem nochmal, um auf diese Preisabsatzfunktion zurückzukommen, wir sind ja jetzt auch in der Welt, wo wir viele Güter im digitalen Bereich absetzen. Mhm. Also ich weiß nicht, wir sind ja, du hast gerade noch mal im Vorgespräch gesagt, du bist 79er Jahrgang und ich bin 71er Jahrgang. Das, was ich so damals im Preisabsatzkurve gelernt habe, galt ja auch sehr stark für physische Produkte. Und wir hatten ja gerade im produzierenden Gewerbe eine andere sehr populäre Funktion, ist die Stückkostendegression. Also Volumen, je mehr ich von demselben Produkt verkaufe, desto geringer sind die Kosten der proportional geringer sind die Kosten der Erstellung. Mhm. Das heißt, das war noch ein weiterer Punkt, warum so an dieser Preisschraube zu denken, gab es ja so immer so zwei Beliefsysteme. A, ich verliere dadurch Kundenbeziehung, unwiederbringbar. Und B, ich kann meine Stückkostenoptimierung dadurch nicht mehr halten, weil ich im Volumen abrutsche. Und das, meine Hypothese, und bitte um brutal ehrliche Antwort, ob du es dem folgen kannst, ist das ein weiterer Grund, warum wir selbst bei digitalen Geschäftsmodellen immer noch zu zögerlich sind, Preise wirklich optimal auszuloten und anzupassen.
Ja, ich glaube, der gute alte Kaufmann hat jahrhundertelang gelernt, eine Cost-Plus-Kalkulation zu machen. Mhm. Ich kaufe irgendwas ein für Preis 1 und verkaufe es mit einem Aufschlag für 1,2, 1,3, whatever. Es funktioniert halt digital nicht mit digitalen Produkten. Wenn du jetzt eine Software entwickelst, also die du auch nicht einkaufst, aber selbst wenn du da all deine Programmierkosten irgendwie versuchst aufzurechnen und Serverkosten und alles andere, dann bringen sie dir Zero für deine Preisentscheidung. Also wenn du merkst, du kriegst es nicht profitabel verkauft, dann musst du das ganze Business einstellen. Aber ansonsten ist das null relevant für Pricing. Pricing kannst du auf drei Datenquellen machen. Das erste ist Kosten, das zweite ist Wettbewerb, das dritte ist Value. Mhm. Und Kosten sind das am wenigsten relevante für alles, was digital ist. Der Wettbewerb gibt dir natürlich eine gewisse Range vor. Wenn ich jetzt bei meinem Softwarebeispiel bleibe und ich mache jetzt ein, keine Ahnung, CRM-System, Salesforce, HubSpot, Pipedrive und so weiter, dann weiß ich, ah ja, Preis pro User liegt bei XY. Da kann ich auch ungefähr liegen. Wenn ich besser bin, werde ich teurer. Wenn ich schlechter bin, bleibe ich unter denen. Ja. Mhm. Aber der wahre Wert oder der wahre Preisbestimmung ist ja value-basiert. Dass du also wirklich guckst, wie viel Mehrwert stifte ich dir denn, lieber Kunde? Und davon nehme ich mir dann einen fairen Share. Und diese Rechnung kannst du natürlich machen. Und es gibt auch manche, die so Value-Kalkulatoren auf der Website haben. Keine Ahnung, Personio, Doctolib und andere. Wo du sehen kannst, ah, ich spare so viel Zeit, Stunden, Geld, wenn ich diese Software nutze. Aber vor allen Dingen macht dieses Mental Accounting ja dein Kunde. Und da musst du ihn dann überzeugen, dass die Investition in irgendeine Lösung mehr Value als Kosten hat. Und dann hast du eine potenzielle Kaufentscheidung.
Ja, verstehe ich. Sehr schön. Du kommst, du hast ja kurz in deinem Werdegang noch beschrieben, also A, du warst in der Unternehmensberatung, die zumindest in meiner Zeit damals so praktisch stellvertretend für das Thema Pricing war, und bei Axel Springer hast du ja auch gerade im Bereich im Classifieds-Bereich zum Beispiel, weiß ich jetzt ja auch viel wirklich operativ an und strategisch an Pricing-Themen mitgearbeitet. Du hast aber auch einen Überblick, spätestens jetzt in deiner Rolle als Partner bei HAI, über andere Verticals, andere Gewerke. Ihr macht ja jetzt nicht nur in Classifieds und in SaaS, nicht nur in digitalen Geschäftsmodellen. Wenn du für uns so und für die Hörerschaft mal so eine Art Skala aufziehen müsstest, wo eigentlich die größten und nachhaltigsten Effekte von Pricing irgendwie zu heben sind. Also ich weiß, das gibt vermutlich nicht das ist jetzt eine Simplifizierung, aber könntest du uns sagen, in welchen Branchen, in welchen Geschäftsmodellen besonders viel tendenziell durch Pricing zu holen ist und in welchen Geschäftsmodellen tendenziell eher ein bisschen weniger durch Pricing zu holen ist?
Ja, genau. Also ich würde es mal tatsächlich so zusammenfassen. Ganz lapidar ist, je älter das Geschäftsmodell, desto mehr ist das Ganze ausgelutscht. und je moderner das Geschäftsmodell, desto mehr ist da auch zu holen. Also nicht nur beim gesamten Geschäftsmodell, sondern auch im Pricing. Kurzes Beispiel. Wir haben das tatsächlich mal analysiert und sind mal auf unsere Wettbewerber und sehr liebgewonnenen Konkurrenten und ehemaligen Arbeitgeber und so weiter gegangen auf deren Websites. Und wenn du bei Simon Kucher, Roll und Pastuch, Bain, BCG, McKinsey, so das typische, die typische Case Study auf einem Pricing-Projekt im, keine Ahnung, Life Science-Bereich, Logistik, weiß nicht, Automobil, Spare Parts, so diese ganze Old Economy guckst, dann siehst du meistens irgendwas zwischen 2-5% Umsatzsteigerung, was da möglich ist. Manchmal kommst du auch knapp an die 10%, aber es bleibt zu 99% der Fälle einstellig. Mhm. Und wir arbeiten bei Hai tatsächlich fast nur auf digitalen Geschäftsmodellen. Mhm. Wir arbeiten auf Software, das kann sowohl alte Lizenzmodelle sein, als auch mittlerweile Subscription- und SaaS-Modelle, Medienmodelle, du hast Online-Kleinanzeigen genannt, E-Commerce, und da ist das nie einstellig. Da sind immer höhere Potenziale. Also teilweise, ich kann ja mal 2-3 Beispiele nennen, wenn wir Neukundenmodelle machen, nachdem das, sag mal, ein Unternehmen, weiß nicht, 10 Jahre seine Online-Lösung, eine Software-Lösung zum Beispiel gebaut hat, immer sehr ängstlich war bei dem Pricing, und irgendwann bauen wir ein neues, gucken uns in den Wettbewerb an und sehen, oh, ihr seid ja 30% günstiger als alle anderen. Also lassen wir dementsprechend, wenn man von unten rechnet, 40-50% aufschlagen, und dann verkauft sich das auch zu einem neuen Preis, und dann hast du bei Neukunden teilweise eine 50-prozentige Preiserhöhung drin. Und wenn das dort erfolgreich war, dann erhöhst du die Bestandspreise um 30%, und wenn du eine ERP, CRM, Datenmanagement, Cybersecurity, you name it Lösung hast, die super sticky ist und wo Kunden zufrieden ist, dann gibt's oft keine Alternativen. Und dann hast du 30% Preiserhöhung, dann hast du 0% Churn, oder naja, ein bisschen was, passiert natürlich. Aber wenn du es gut planst und umsetzt, dann hast du danach eine Profit-Verdoppelung manchmal. Mhm. Und das hast du halt nicht in Unternehmen, in Industrien, die es seit 100 Jahren gibt und wo 20 Mal ein Pricing-Projekt gemacht wurde, auch vielfach mit Beratern. Sondern da ist noch echt, echt viel zu holen. Und das macht natürlich auch Spaß, weil wir dadurch wirklich Impact schaffen. Nicht nur mit sehr komplexen Modellen, mit sehr viel Differenzierung irgendwie den letzten Prozentpunkt rauszuholen, sondern häufig, und wir arbeiten ja auch viel für Private Equity, nach so einem Primary Investment, wenn der Investor zum ersten Mal reinkommt, dann guckst du dir das einmal professionell an und siehst, klar, in 3 Jahren sind hier 50% Umsatzsteigerung des Pricing drin. Und das ist keine Seltenheit. Und es macht mir persönlich extrem Spaß, diese Challenge anzunehmen und dann auch wirklich das zu holen, was wir da an Maßnahmen oder an Potenzialen zu identifizieren.
Mhm. Super spannend. Ich habe so eine ähnliche Erfahrung gemacht, dass Unternehmen, also gerade Private Equity gestützte Unternehmen, die schon Vorerfahrung haben oder wo der Investor schon Vorerfahrung im Pricing Strategien hatte, dass dann auch nochmal die gegenseitige Angst dann genommen werden konnte und man da deutlich strukturierter und beherzter vorangehen konnte. Ich kenne aber auch teilweise auch Private Equity Unternehmen, die dem Thema Pricing immer noch sehr, sehr skeptisch gegenüberstehen. Vermutlich, weil sie noch nicht mit euch zusammengearbeitet haben und noch nicht richtig an die Hand genommen wurden. Aber wie kann man, jetzt im Allgemeinen, wie kann man diese Angst, die sich ja oft darin in so einer diffusen, in so einem diffusen Belief-System irgendwie äußert. Wie kann man diese Angst strukturiert nehmen? Oder anders gesagt, wie findet man den optimalen Preis denn jetzt wirklich abgesichert, prozessual sauber heraus?
Ja, also es geht ja, um vielleicht die Frage von hinten zu beantworten, ja nicht darum, nur diesen einen Preis zu finden, ne? Sondern das werde ich jetzt vielleicht in der längeren Antwort kurz erklären, dass ja zu einer Pricing-Strategie noch 2-3 mehr Sachen gehören. Mhm. Und üblicherweise ist es ja so, wir machen ja auch Pricing Due Diligences für PEs, also wir erkennen ja auch frühzeitig, wenn bei einem Unternehmen Potenziale da sind, egal ob wir das machen oder nicht, hat wahrscheinlich, wenn ein PE auf uns zukommt, hat er irgendwie aus der Due Diligence schon die Hypothese, im Pricing geht da was. So, jetzt spricht er mit dem Unternehmer, der vor kurzem noch die Bude gehörte und der wahrscheinlich in seinen 20 Jahren, wie er das aufgebaut hat, mit jedem Kunden schon frühstücken war, bei Einschulungsfeiern und Konfirmationen der Kinder der Kunden dabei war und versucht hat, den NPS und die Kundenzufriedenheit über Jahrzehnte hochzuhalten. Und dann kommt der professionelle Investor und sagt, also wir müssen jetzt erstmal die Preise um 30% anziehen. Ist jetzt nicht so, dass jeder Unternehmer, der jetzt nur noch Angestellter oftmals in seinem eigenen Unternehmen ist, jubelnd in die Hände klatscht und sagt, let's go. Sondern die müssen extrem da mitgenommen werden. Und das meine ich jetzt total positiv. Und das sind ja nicht nur der Unternehmer und Geschäftsführer, sondern ja auch darunter der Head of Sales und die gesamte Geschäftsleitung. Weil die sagen doch, habt ihr sie noch alle? Jetzt kommt hier so eine Heuschrecke rein, hat überhaupt keine Ahnung von unserer Branche und sagt uns, wir sollen die Preise um 30% erhöhen. Also das verstehe ich, dass das erstmal kommt. Und dadurch, dass du ja mit Pricing so viel Geld verdienen kannst, aber auch genauso viel kaputt machen kannst, macht es ja dann Sinn, dafür auch Spezialisten reinzuholen. Davon leben wir ja auch. Mhm. Das heißt, wir gucken uns den Markt an, ne, machen eine Wettbewerbsanalyse, machen Mystery Shopping, machen Datenanalyse, gucken uns die Verträge an, benchmarken die gegen andere Unternehmen, machen Workshops mit Vertriebs, holen die Ängste ab, holen die Ideen von denen ab und kommen dann mit einer Preisstrategie, die natürlich festlegt, naja, was sind eigentlich unsere Ziele? Wollen wir mehr Kunden gewinnen oder wollen wir mehr aus dem Bestand rausholen? Wollen wir mehr Cross-Selling? Wollen wir die Preise erhöhen? Wollen wir die teuersten im Wettbewerb sein, die günstigsten? Wollen wir mehr bundeln? Wollen wir mehr Einzelpreise machen und so weiter? Das heißt, wir legen ganz klar fest, was sind unsere Preisstrategie und was sind auch die Maßnahmen in dem Sinne oder der Optionenraum, in dem wir arbeiten. Und dann kommen wir so ein bisschen, dann hat Pricing halt mehrere Aspekte. Zum einen natürlich das reine Preislevel, was jeder kriegen soll. Und das kann ja durchaus unterschiedlich sein. Also wenn du jetzt der nette Herr Siegmann bist du ja auch, der vielleicht jeden Preis akzeptiert, der ein Geschäft floriert, der einen hohen NPS hat, dann würde ich sagen, hey, der kriegt jetzt mal 40% rauf. Und der grumpy Herr Vogt, der sich jedes Mal beschwert, einen NPS von minus 10 hat, der irgendwie schon Lizenzen abgebucht hat, dreimal mit Kündigung gedroht hat, ja, der kriegt vielleicht ein bisschen weniger, der kriegt vielleicht gar keine oder vielleicht nur 5% Erhöhung. Das heißt, erstmal kann ich für jeden Kunden ja einen anderen Preis setzen. Und dieses Mindset, glaube ich, gibt's auch nicht bei jedem Unternehmen. Also klar, ne, wenn du jetzt im D2C oder E-Commerce bist, was ganz anderes als in meinem fiktiven Beispiel, wo es B2B Software Pricing wäre. Da ist halt ein anderer Optionenraum, in dem man arbeiten kann. Und dann wäre halt die Frage, ja gut, wie können wir dem netten Herrn Siegmann denn jetzt 40% mehr abknöpfen? Verkaufen wir dem mehr Lizenzen? Soll der von einem Bronze auf ein Silber auf ein Goldpaket migrieren? Erhöhen wir einfach die Preise? Gibt's andere Optionen? Also dann muss man die gesamte Klaviatur auch spielen. Und dann wird es natürlich sehr schnell nicht nur Pricing und Analytik und Excel und im Keller sitzen und sich Modelle ausdenken, sondern dann arbeiten wir mit jedem Kunden, mit jedem Vertriebler daran, jeden Kunden optimal zu bespielen, eine gute Argumentationskette zu finden, Einwandbehandlungen vorwegzunehmen, proaktive und reaktive Anreize zu finden, wie Rabatte, Preisgarantien, Upgrades, höhere Service-Level, damit der wirklich auch den neuen Preis akzeptiert. Und das sind, glaube ich, dann auch die Punkte, um diese kurze Frage lange zum Ende zu bringen, mit dem man es dann auch schafft, alle Beteiligten mitzunehmen. Also PE, der will das Geld, Geschäftsführer, der will Ruhe in seinem Haus und Vertrieb will es am Kunden sozusagen umsetzen. Und das ist dann einfach ein mehrstufiger Prozess, der jetzt nicht irgendwie in 2 Wochen durch ist, sondern dann auch mal ein paar Monate dauern kann. Aber dann funktioniert es auch richtig gut und dann holst du auch das Geld, was du damit holen willst.
Steht. Gerade super, super nachvollziehbar. Gerade für den B2B-Bereich. Im B2C-Bereich ist so, dass sagen wir, in meiner aktiven Zeit das Schweizer Taschenmesser für die optimale Preisfindung war damals der, oder ist vermutlich heute immer noch, Frage an dich, der gut strukturierte AB-Test, um wirklich herausfinden zu können, wo der optimale Conversion-Deckungsbeitragspunkt ist. Ist das immer noch eins der Standardwerkzeuge, um den richtigen Preis zu finden im B2C?
Ja, es kommt natürlich darauf an, wie komplex dein Produktportfolio ist. Also wenn du jetzt Amazon bist mit, ich weiß nicht wie viele, 100.000 Produkten und über den Marktplatz wahrscheinlich Millionen, da kannst du ja nicht einen AB-Test machen und 2 Sachen testen. Da kriegst du ja gar nicht die Interdependenz zwischen den ganzen Dingen, die da gleich passieren bei 4 Millionen Preisänderungen pro Tag. Ich glaube, wenn du ein kleines Set hast und das wirklich gut abgrenzen kannst und testen kannst, A gegen B oder von mir aus auch einen Multivariaten-Test mit 5 Preisen gleichzeitig, dann kriegst du das gut hin. Ich glaube, je komplexer dein Portfolio, desto schwieriger wird das. Aber schönes Beispiel, habe ich auch schon 1-2 Mal erzählt, bleiben wir im Springer-Kosmos. Bei Bild Plus wurde mal ein sehr aufwendiger AB-Test gemacht, wo es darum ging, welchen Startpreis Abonnenten kriegen sollen. Der Standardpreis ist 7,99 € und die Hypothese war, wenn wir am Anfang den Kunden in den ersten Monaten günstigere Preise anbieten, dann werden wir mehr Abonnenten einsammeln. Also wurde alles getestet. Die haben ja nun mal einen sehr, sehr großen Traffic von 99 Cent, 1,99, 2,99, ich glaube sogar bis 9,99 hoch. Dann wurde geguckt, wie viele neue Kunden haben wir gewonnen. Dann wurden die 12 Monate, liefen die auf ihrem Preis, wurden dann auf 7,99 hochmigriert größtenteils. um dann auch zu sehen, wie viel Churn nach 12 Monaten. Und dann wurde auf Basis des Customer Lifetime Values nach 14, 15 Monaten entschieden, welcher Preis dauerhaft eingeloggt wurde. Und das zeigt natürlich an diesem Beispiel, wo es nur ein Produkt ist. Es gibt nur Bild Plus, es gibt nicht Premium Plus, E-Paper und so weiter. Größtenteils ist es ein Produkt, gibt keine Laufzeiten, ist monatlich kündbar. Relativ einfach, ein sehr aufwendiger Test, nur um den besten Preis zu finden, der am Ende über ein Jahr gedauert hat, 10 Varianten hatte, hat aber dazu geführt, und da würde ich tatsächlich eher an das Original abgeben von Bild Plus, gibt es auch ein paar Podcasts, wo das schon erzählt wurde, und dann haben bei uns, dass dann natürlich viel, viel, viel mehr, und da reden wir nicht wieder die 5% von vorhin, sondern viel, viel, viel mehr an Neukunden gewonnen wurde, die auch loyal geblieben sind im Laufe der Zeit und so natürlich eine deutlich höhere Runrate erzielt wurde.
Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, dass ihr in der Betrachtung nicht nur den optimalen Preisabsatzpunkt irgendwie gefunden habt, sondern dass ihr so weit geguckt habt, wie sich der Kundenwert über die Zeit dann auch entwickelt hat. Weil das weiß ja auch jeder, dass über nicht nur über den Gewinnungsweg und das Incentive der Gewinnung, dass das eine Auswirkung hat auf die Haltbarkeit der Kundenbeziehung. Das finde ich
super. Und jetzt könntest du ja auch hier bei diesem Bild Plus Beispiel ja auch sagen, am Anfang musst du natürlich deine Ziel definieren. Ne? Du willst, es gibt so ein IVW, ne? Man meldet ja auch immer, wie viel Auflage man hat verkauft und so weiter. Da gucken immer alle Werbetreibenden drauf, weil es für die Mediadaten wichtig ist. Aber deswegen brauchst du halt eine klare Ansage. Brauchen wir das Volumen? Brauchen wir Menge an Abonnenten? Was ist Profitabilität? Und auf diesen Zielen kannst du ja dann auch ganz klar deine Preisstrategie formulieren, die dann heißt Premium gegen Discount und so weiter. Und deswegen ist es ja auch ganz wichtig, diese Ziele vorher zu kennen, bevor man dann in so einen Preistest oder ein Preisoptimierungsprogramm geht, um am Ende dann auch eine Lösung zu finden, die zu den Zielen passt.
Ja, das kann ich total gut nachvollziehbar. Hast du, das macht mir Lust auf mehr, hast du noch weitere Beispiele von Unternehmen, die Pricing richtig gut umsetzen? Vielleicht, also das Bildbeispiel fand ich schon super, aber vielleicht hast du noch andere Beispiele, von denen man sich was abgucken kann.
Ja, also ich finde auch ein schönes Beispiel, also alle, die du fragen würdest, die sagen ja dann immer so, weiß ich nicht, Uber oder Apple oder so. Ich habe mal ein bisschen differenzierteres Beispiel mitgebracht. Ich finde Immobilien-Scout24. Warum? Es gibt ja in Deutschland irgendwie knapp 20.000 Makler und die unterscheiden sich ja nicht nur daran, irgendwie wie viel Häuser oder Wohnungen sie in der Vermarktung haben, sondern wenn du jetzt den Makler Vogt wieder nimmst, der ist in Berlin, der wohnt in Friedenau, der hat vielleicht irgendwie 17 Immobilien im Schnitt, davon sind 3 Kaufimmobilien, 14 Mietimmobilien. In Berlin hast du natürlich ein gewisses Provisionsniveau, wo die 6% Maklerprovision im Verkauf immer hart durchgedrückt wird. Das ist vielleicht jetzt in, Sachsen-Anhalt und dem Saarland nicht immer so, weil da die Nachfrage nicht so hoch ist. Das heißt, du kannst oder du siehst bei diesem Makler, dass der natürlich ein ganz anderes Leben führt und ein anderes Geschäft als der gleiche Ein-Personen-Makler, ich sage jetzt, der nur Mietimmobilien in Schleswig-Holstein macht. Ne? Andere Provisionen, andere Mengen, andere Dauer, bis er die Wohnung vermietet oder verkauft hat und so weiter. Und Scout nutzt extrem stark all diesen Datenpool, um jedem Makler einen individuellen Preis zu geben. Das heißt, du und ich, Berlin und Hamburg, ähnliche Städte, sage ich mal, vom Preisniveau. Vielleicht haben wir auch beide 20 Immobilien in unserer Vermarktung, aber vielleicht habe ich nur Kauf und du hast nur Mietimmobilien. Vielleicht habe ich nur Innenstadt oder in Berlin, keine Ahnung, Wannsee und schöne Regionen und du bist vielleicht irgendwo in so einem billigen Stadtrand. Also, ne, wir würden vollkommen anderen Preis kriegen. Und ich glaube, diese Datennutzung wirklich dazu zu verwenden, um den individuellen Wert, den wir generieren, nämlich Provisionen für den Makler in diesem Fall zu erwirtschaften und uns dann einen fairen Share davon zu nehmen, das finde ich schon sehr, sehr stark und das macht Scout, wie auch viele andere Online-Kleinanzeigen, muss man sagen, schon sehr, sehr gut, weil Scout dadurch ja auch ein Modell geschaffen hat, wo zwar alle Makler sie hassen, weil sie unglaublich teuer sind, aber sie schon sehr, sehr viel abschöpfen und das Pricing so teuer ist, dass du eigentlich nicht noch zusätzlich einen zweiten Kanal bespielen willst. Also Immowelt, ne, ist Axel Springer Tochter, ist immer die Nummer 2 im Markt, hat da durchaus immer mit zu kämpfen, dass die Budgets der Makler durch Scout, weil sie auch eine Flatrate anbieten, das heißt, es gibt nicht ein 20er-Paket, sondern du kannst alles listen bei Scout zu diesem individuellen Preis. Und dann gibt es wenig Anreiz, dann noch andere Sachen zu nutzen und dadurch kriegst du einen sehr hohen Share of Wallet.
Okay, super spannend. Also lass mich das versuchen zusammenzufassen. Das heißt, das ist im Grunde eine Preisdifferenzierung aufgrund der Wertschöpfung, die der einzelne Markt, der einzelne Abnehmer der Leistung generieren kann. Also Beispiel Mietswohnung im Schleswig-Holstein versus Immobilienverkauf in Berlin-Dahlem. Und klar, die Daten habt ihr vorliegen. Das funktioniert aber nur, wenn du eine privilegierte Wettbewerbssituation hast, richtig? So wie du es gerade gesagt hast, also dass du Pakete machst, dass der Abstand zum Wettbewerber vielleicht aufgrund seiner Relevanz nicht so hoch ist. Oder was sind die Limitationen dieses Modells?
Ja, nicht unbedingt. Also eigentlich dieses Flatrate-Modell, was ImmoScout hat, ist eigentlich eher ein Angreifermodell. Also du erinnerst dich vielleicht früher an Telekommunikationstarife.
Oh ja.
Da haben wir immer irgendwie erst pro Minute bezahlt, ne, in den 70ern pro Anruf, 23 Pfennig oder so. Und dann später wurde es ja immer pro Minute. Dann kamen die ganzen Minutenpakete, gerade bei Handytarifen. Und irgendwann kam Base und dann alle anderen mit so einem Flatrate-Modell. Das heißt, das Flatrate-Modell führt dazu, dass du einen Grundbetrag zahlst. Du bist total happy, weil du hast nicht mehr diesen Taxameter-Effekt. So bei jedem Anruf, ja, ruf du mich mal an und nicht ich dich. Hast dadurch eine bessere Experience, hast eine Budgetsicherheit und nutzt tatsächlich das Ganze tendenziell auch ein bisschen mehr. Und ImmoScout hat es hier in diesem Beispiel natürlich auch ganz gut das in den B2B-Kontext gebracht. Die wissen ja, wie viel Immobilien du hast und was du damit verdienst. Aber sie bepreisen uns halt individuell. Das ist halt nicht wie bei Base früher oder jetzt bei der Telekom oder Vodafone, dass du sagst, hey, hier sind 35 Euro und wenn du irgendwie ein Premium-Nutzer bist, dann zahlst du aus irgendwelchen Datengründen 45. Sondern da können die Preise ja Faktor 100 auseinandergehen, ob du jetzt ein riesiger Engel und Völkers bist oder hier der lokale Makler Siegmann.
Ja.
Also es ist ein individuelles Flatrate-Modell und das ist schon ziemlich smart. Und das ist eigentlich eher ein Angreifermodell, aber Scout hat es halt so modelliert, dass du quasi die Wettbewerber rausdrängst, weil sie den Share of Wallet bei den Maklern so hochsetzen, dass der sich dann entscheidet, na gut, dann nehme ich halt nur Scout, die brauche ich unbedingt und alles andere, na gut, lasse ich dann mache ich halt alles bei Scout. Also schon gut.
Das ist so habe ich noch nie drüber nachgedacht.
Ja, ist richtig mies, genauso auch wieder gut.
Aber das finde ich spektakulär, dass man den Share of Wallet in einer Kategorie so groß machen kann, dass das allein abschreckt, eine Nummer 2 zu haben. Das würde jetzt heißen, wie wenn Spotify seine Preise höher setzen würde, dass ich nicht mehr drüber nachdenken würde, ob ich noch YouTube Music, die ich irgendwie, glaube ich, auch noch bezahle, die auch noch behalte.
Ja, also da sind wir wieder bei einem Consumer-Modell und da bist du natürlich, hast du natürlich gewisse Limitationen im Vergleich zu einem B2B-Modell. Aber tendenziell, und das meine ich ja auch nochmal mit dem, du kannst jedem Kunden ja einen anderen Preis geben, könntest du ja sagen, dass ich dir noch das Beispiel nehme, Erik, der hört irgendwie 7 Stunden Musik am Tag, dem erhöhe ich jetzt die Preise auf 17,99 €. Und Sebastian, der das irgendwie 3-mal im Monat mal Spotify anmacht und meistens auch nur Kinderlieder, die sein Sohn hört, den lasse ich jetzt auf 11,99 €, wie es heute ist. Also du könntest ja schon aus einer reinen Value-Sicht auch solche Modelle differenzieren. Und das machen die ja auch teilweise. Ne? Spotify hat ja auch 4 Pläne und Netflix und andere ja auch. Und dann ist halt das Billigmodell irgendwie, also bei Spotify nicht, aber bei Netflix irgendwie mit Werbung. Und je mehr irgendwie Accounts du hast, desto teurer wird's. Und bei Spotify gibt's ja noch, und bei Netflix ja auch das Premium-Modell, wo du dann irgendwie die ganze Familie drauf hast und du Smart Speaker anschließen kannst und noch viele andere Mehrwerte hast. Und das kostet dann halt 17,99 €. Und da ich nicht will, dass andauernd irgendwelche Kinderlieder auf meiner Playlist laufen, haben wir natürlich einen Family-Zugang, damit dann mein Sohn Kinderlieder oder Minecraft-Kram hören kann und das nicht in meinen Feed reinkommt.
Ja, das ist genau richtig. Das war auch bei mir der Grund. Bei mir war es Deutschrap, der auf einmal in meiner Lauflisten Vorschlägen kam. Das ist auch nicht schön. Verstehe ich. Hast du noch ein Beispiel vielleicht aus dem Softwarebereich? Weil ich finde, da kann man auch mal viel von lernen. Also Unternehmen, die das besonders gut machen.
Ja, also ich glaube, ich würde mal Adobe erstmal als Beispiel nennen. Und ich glaube, die sind Vorreiter in vielen Elementen. Also die ganze Adobe Suite wurde ja früher auch gekauft, ne, so wie alle Software, also wie du und ich in den 70ern, weiß ich nicht, als wir damals ein Computerspiel kaufen wollten, sind wir zum Karstadt gegangen, haben da 50 Mark bezahlt und dann war es ja dein Spiel, ne, deine Software und du konntest damit ja, bis der Rechner abgestürzt ist oder irgendwann deine Hardware es nicht mehr hergegeben hat, das alte Spiel ewig nutzen. So, und mittlerweile, Adobe waren ja dann die Ersten, die von einem, sagen wir mal, auch Verkaufsmodell hin auf ein Mietmodell und natürlich dann auch auf ein SaaS-Modell gewechselt sind. Also Miete, Subskription ist ja das kommerzielle Modell. Du zahlst also jeden Monat und dafür hast du Zugriff. Und das SaaS-Thema ist ja das technische Modell. Du könntest auch eine On-Premise-Miete machen, gibt es auch welche, aber sag mal, die haben ja beides auf einmal gemacht. Und ich glaube, dieses Modell ergibt vielen, sagen wir mal, gerade diesen mittelständischen Softwareunternehmen ein riesiges Potenzial, denn nur 50% der deutschen B2B-Software läuft mittlerweile auf Subscription und SaaS und ungefähr 50% läuft noch auf On-Premise- und Lizenz-Maintenance-Modelle. Und wenn du halt ein altes Lizenzmodell hast, wo du jedes Jahr 20% Wartung nimmst, dann ist halt schon das Potenzial, was viele sehen, 2,5-mal Umsatz, wenn du auf ein Subskriptions- und SaaS-Modell wechselst. Und ich glaube, Adobe hat das damals als vorgemacht, wie man dort erfolgreich wechselt. Die Transition hat, glaube ich, 2-3 Jahre gedauert. In der Zeit hat sich der Aktienkurs vervielfacht. Und wir sehen es natürlich auch Private Equity geführt, weil es einen kleinen, sagen wir mal, eine Finance-Lücke oft schließt, wenn man keine Lizenzen mehr verkauft, dass das einfach ein riesen Value-Creation-Hebel ist für Software-Companies, so einen Preismodellwechsel mit natürlich auch einem IT- und Infrastrukturwechsel zu kombinieren, weil du dann einfach deutlich, deutlich besser monetarisierst. Und ich glaube, solche Once-in-a-Decade-Opportunities gibt es nicht nur im Software-Bereich, sondern in vielen anderen Bereichen. Auch KI jetzt, um das vielleicht abzuschließen, kleiner Themenwechsel, bringt nochmal so eine kleine neue Ära in Technologie-Pricing. Weil ich habe erzählt, früher war alles verkauft, Lizenz. Jetzt ist alles gemietet. Und jetzt haben wir wieder so eine Ära, wo es eigentlich wieder transaktional wird. Also wenn du jetzt nicht bei ChatGPT, wo du und ich 20 Euro lassen für ein B2C-Modell, aber wenn du OpenAI und alle Schnittstellen dazu nimmst, dann kaufst du ja immer Tokens, die dann im Mikrocent-Bereich abgerechnet werden. Und das kommt gerade sehr stark wieder auf, weil die Cloud-Kosten natürlich so hoch sind, das Ganze skaliert und alle Unternehmen, die irgendwie auf AI setzen, haben dann mittlerweile wieder Consumption-Based Pricing. It's the next big thing, I tell you. Und das macht natürlich dem Pricer wieder Spaß, weil wir eine neue Aufgabe haben.
Ja, und da kommt auch wieder ein bisschen Cost Plus rein, ne? Um wieder, weil das ist ja jetzt wirklich, dieses Consumption-Based Pricing gab es ja auch für digitale Produkte, wo der das inkrementelle Zusatzvolumen im Grunde kaum Kosten verursacht hat. Bei den AI-Geschäftsmodellen ist es ja tatsächlich in vielen Bereichen so, dass da wirklich harte Kosten, vielleicht auch weil viele Anbieter in der Kette sind, aber dass ich als Anbieter einer AI-Lösung es teilweise mir gar nicht leisten kann, irgendwie was flat zu liefern, weil die Hosting-Kosten, also die ganze Kette, die ich brauche, um AI-Produkte auszuliefern, ja wirklich nicht nur mit marginalen Kosten versehen ist. Ne? Aber wenn ich es im Grunde durch Usage dann wieder, also wenn ich alle dran gewöhnt habe, dass ich Consumption-Based Pricing mache, dann geht es sich ja wieder aus, wenn es gut gemacht ist.
Ja, wie viel der Cost Plus ist, kann ich natürlich nicht bewerten. Aber es stimmt schon, der Sam Altman, der CEO von OpenAI, hat auch gesagt, die Cloud-Kosten sind eye-watering. Also führen zu Tränen. Da scheint schon was dahinter zu sein. Ob jetzt Cost Plus 10%, 20% der optimale Preis ist, I doubt it. Sondern natürlich guckst du ja auch da wieder, welche Prozesse mache ich effizienter, welche Einsparungen habe ich durch diese Computing Power dahinter bei meinem Kunden und darauf sollte ich meinen Preis anbieten. Und natürlich gucke ich auch links und rechts, was die anderen machen. Also insofern Kosten, ja, sehe ich ein bisschen als untere Schranke, wenn du es profitabel bewirtschaften willst, aber jetzt nicht unbedingt als wirklich ganz, ganz hartes Indiz, wo der Preis liegen sollte.
Lass uns noch mal ganz kurz auf den, und nicht ganz kurz, aber lass uns noch mal bitte auf den Consumer-Bereich gucken. Da gab es ja in den letzten Jahren, wenn über Preise gesprochen wurde, bis in die Politik rein, riesen Diskussionen, Aufschrei und wurde nach Regulierung von der Gesetzgeberseite gerufen mit dem Stichwort dynamisches Pricing. Ja, dynamisches Pricing ist ein großes Feld und wir haben ja vorhin auch schon über die Preisdifferenzierung versus dynamisches Pricing gesprochen, aber ist das nicht jetzt gar nicht so sehr bei rein digitalen Produkten, sondern überall, wo Produkte digital abgesetzt wird, also wo das Geschäft zwischen Anbieter und Nachfragern über digitale Wege zustande kommt, ist das nicht im Grunde etwas, was wir in Zukunft viel, viel öfter sehen werden, also dass wirklich dynamische Preise gemacht werden?
Ja, absolut. Also hundertprozentig. Und vielleicht nur, um es kurz zu erklären, also Preisdifferenzierung, dass du unterschiedlichen Menschen oder Personen oder können ja auch technische Einkäufer sein, unterschiedliche Preise für das gleiche Produkt gibt, das gibt's ja seit 100 Jahren.
Ja.
Ich halte die Story jetzt kurz, weil ich sie schon häufig erzählt habe. Ich denke mal zurück, wie ich bei meiner Mutter im Blumenladen stand und sie gefragt hat, und sie suchen Strauß für ihre Frau. Ah ja, okay, wie viel soll es sein? 25 Euro? Ne? Mhm. Oder Mark damals wieder noch. Und bei dem anderen, der reinkommt, der irgendwie mit dem Trabi vorfährt und nicht so schick aussieht, dann sagst du, na, 20 Mark. Also da gibt's ja auch schon häufig, wie auf dem Bazar, sehr unterschiedliche Preise anhand von gewissen Kriterien. Und Dynamic Pricing ist ja eigentlich so die nächste Stufe, gibt's ja auch schon sehr lange, dass man gewisse auch exogene Faktoren nimmt. Das kann Wetter sein, das kann Angebot sein, Nachfrage sein, um halt das in die Preisfindung reinzubringen. Also wir kennen es alle von Fluggesellschaften. 1978 hat American Airlines damit angefangen, dass du und deine Nachbarn andere Preise im Flieger zahlen. Coca-Cola hat mal damit experimentiert, unterschiedliche Preise für Dosen in Getränkeautomaten zu machen, je nachdem, wie das Wetter war. Ja, bei Uber kennt man das auch. Wenn es anfängt zu regnen, wird es teurer, weil Angebot und Nachfrage sich verschieben und. Also da gibt es, glaube ich, sehr viele Möglichkeiten. Und es ist ja auch so, dass die weltweite Datenmenge jedes Jahr, alle zwei Jahre ungefähr sich verdoppelt. Und dementsprechend du natürlich über deine Konsumenten als auch über alle anderen Prozesse im Kaufprozess viel mehr sammelst und da natürlich dann auch Algorithmen und KI drauf laufen kannst, um individuelle Preise gut festzulegen. Und deswegen, long story short, ja, wir sehen schon viel dynamisches Pricing, aber ich glaube, dass das noch viel, viel mehr wird und du eigentlich keine Ahnung, in welcher Zeitdimension, da verschätzt man sich ja gerne, aber ich sag mal in einem Jahrzehnt oder so, dass du bei viel, viel, viel mehr Produkten auch dynamische Preise sehen wirst, wo wir beide das Gleiche zahlen.
Ja, also ich finde, man hat sich ja schon fast ein bisschen dran gewöhnt, ne? Also durch die Plattformökonomie ist es ja auch durchaus schon fast gelernt, dass jetzt nicht nur im Tourismus, ich glaube, die Branche hat im Consumer-Bereich sozusagen am augenscheinlichsten dafür beigetragen, dass dynamische Preise existieren. Aber es gab es ja auch im Consumer-Electronics-Bereich, es gab es während Corona gerade Inventory getrieben, dass Preise sich sehr stark verändert haben. Es gibt's ja auch alle möglichen Kombinationen, jetzt auch im E-Commerce, nach Gewinnungsweg unterschiedliche Preise zu unterschiedlichen Zeitpunkten, je nach Conversion-Wahrscheinlichkeit. Du hast ja vorhin das Beispiel für die Abo-Gewinnung, aber auch zum Beispiel im Bereich der Telekommunikation. Ne? Das Erste, was wir gesehen haben, ist unterschiedliche Preise für Neukunden oder Bestandskunden, was ja auch teilweise zu Unmut führt. Ne? Also du sagst, das werden wir in Zukunft häufiger sehen.
Ja, also Preisdifferenzierung oder dynamisches Pricing, da gibt es ja so viele Varianten, die noch nicht ausgespielt sind. Also du sagst jetzt Neukunden gegen Bestandskunden, das kennen wir alle. Jeder, der mal ein Sky-Abo hatte, weiß, dass man es jedes Jahr kündigen muss, damit man ein gutes Angebot wieder kriegt.
Oder von seiner Bank ein gescheites Zinsangebot, muss das Geld einmal kurz zu einer anderen Bank und wieder zurückkommen.
Genau, 50 Euro Neukundenbonus und so weiter. Also das sind ja die Sachen, die ja relativ bekannt sind, aber die sind ja nicht besonders dynamisch. Das ist ja einfach eine Differenzierung oder eine Strategie, eine Taktik, um Neukunden zu gewinnen. Aber du könntest, nimm doch das Beispiel Uber. Also da sind ja so viele Datenpunkte drin, die dir deinen Preispunkt bestimmen. Und dennoch ist es noch bei weitem eigentlich nicht am Ende der Fahnenstange, sondern eigentlich das meiste ist, die haben einen Kilometerpreis, der steht auf der Website mehr oder weniger. Die haben einen Mindestpreis, keine Ahnung, 6,90 Euro oder irgendwie sowas. Und dann gibt es einen Aufschlag, je nachdem, wenn das Angebot die Nachfrage überschreitet. So vereinfacht. Ja. Aber du könntest natürlich da ja noch viel mehr Faktoren reinmachen. Und die bemühen sich ja auch, dass du vielleicht größere Premium-Wagen dir mal gönnst, anstatt die günstigeren. Da könnte man individuelle Aufschläge machen, dass wenn du fünfmal das Budget-Auto, irgendwie, was ist das, Toyota Corolla, glaube ich, ganz häufig genommen hast, dass dir dann vielleicht mal irgendwie eine Limousine angeboten wird für ein kleines Upgrade, du dann dabei bleibst und du danach dann dauerhaft einen höheren Warenkorb hast, wenn du dich einmal an den Service gewöhnt hast. Du könntest einen Weather-Forecast haben, in 20 Minuten fängt es an zu regnen, deswegen werden jetzt schon mal die Vorausbestellungen teurer. Du könntest eine Vorausbestellgebühr einführen, weil du weißt, dass vielleicht es zu einem gewissen Zeitpunkt eine andere Auslastung sein wird. Es gibt, glaube ich, ein paar Sachen gibt es sicherlich davon, aber ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Elemente in dynamischem Pricing, die du heute nicht machen kannst. Und vielleicht mal zurück zum E-Commerce. Wenn du halt ein Online-Shop bist mit 10.000 SKUs, also das kannst du ja eh nicht manuell machen. Also du,
nee, klar,
in der Vergangenheit reibte sich der Geschäftsführer oder, keine Ahnung, Category Manager einmal den Bauch und sagt, okay, kost plus 30% drauf. Irgendwann später differenziert man ein bisschen smarter über die Kanäle und merkt, okay, Direct wird ein bisschen teurer, als wenn jemand über Idealo und Google Shopping kommt oder was auch immer. Aber das wirklich kundenindividuell immer den optimalen Preis für jemanden zu finden, das kannst du ja, ist menschlich mit einfachen Regeln gar nicht möglich. Ja, dafür gibt's ja alle möglichen Pricing-Tools. Da ist auch der Berater irgendwann am Ende, weil wir können Regeln aufstellen und smarte Differenzierung. Aber irgendwann ist es halt eine Softwarelösung und dann übernimmt die KI in dem Bereich, weil es einfach zu much wird. Und dann komme ich wieder zurück zum Anfang. Da werden die Lösungen immer besser, da wird immer mehr Trainingsdaten sind da und da wird sicherlich dann auch immer mehr differenziert im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten.
Ja, das bringt mich so einen Punkt mit Blick auf die Zeit. Ich bin sicher, dass wir es vielen Zuhörerinnen und Zuhörern jetzt Lust gemacht haben, sich mehr mit Pricing auseinanderzusetzen. Was würdest du so als Empfehlung geben, um in meinem Unternehmen das Thema Pricing weiter nach vorne zu bringen? Wer sind so meine besten Unterstützer oder wer sind vielleicht auch so Bremser, die ich in den Arm nehmen muss und überzeugen muss, damit ich die richtige Dynamik kriege, um wirklich gescheites Pricing in meinem Unternehmen zu etablieren?
Ja, also ich würde sagen, die Pricing-Projekte werden meistens angestoßen in dem Sinne eher von Geschäftsführung oder Investor. Mhm. Auch so ein CFO ist, glaube ich, immer ein guter Pricing-Friend, um hier nochmal den Podcast zu nennen. Mhm. Ich glaube, wer nah am Kunden ist, ist meistens eher der Antagonist, der dann das deutlich kritischer sieht. Mhm. Weil dann, nehmen wir wieder unser Private Equity Beispiel und ich grüße mal alle Kollegen da draußen aus dem PE-Umfeld. Ich hoffe, ihr könnt das ein bisschen Ironie hier vertragen. Dann kommt der PE, macht eine Wettbewerbsanalyse, auch mit uns teilweise, und wir kriegen raus, ihr seid 20% günstiger als die anderen. Und dann stellen wir es der Geschäftsführung vor, die sind so dann doch eher dafür, denken, ja, da scheint Luft zu sein. Und dann reden wir mit dem Vertrieb und der Vertrieb sagt, ja, die anderen Produkte sind ja auch viel besser und wir wollen ja auch keine Kunden verlieren. Und das kann ich auf keinen Fall verargumentieren gegenüber den Kunden. Die werden uns alle wegrennen und so weiter. Also du merkst halt, je weiter es runterkaskadiert, und wir brauchen ja gar nicht noch weiter reden, wird der Widerstand immer größer. Und ich glaube, der ist ja auch berechtigt, weil die reden jeden Tag mit dem Kunden. Und wenn die sagen würden, hey, wollen wir nicht um 20% erhöhen, dann sagen ihre Kunden, ihr habt es aber nicht mal alle, ich beschwere mich ja jeden Tag, dass meine Tickets nicht bearbeitet werden. Ihr habt euren Backlog nicht eingehalten, was ihr noch entwickeln wolltet. Die Lieferungen sind zu langsam, was auch immer. Macht das erstmal, dann können wir über Preise reden. Sowas hören die ja andauernd, ob jetzt Sales oder Account Management. Mhm. Und dementsprechend brauchst du dann natürlich gute Argumente, nicht nur dem Vertrieb gegenüber, aber dann auch den Endkunden. Und ich glaube, das sind so die Förderer und Bremser am Anfang. Und ich glaube, einfach Zeit nehmen, zuhören, die richtigen Argumente finden. Und zwar, das richtige Argument ist jetzt nicht eine geile PowerPoint und ein Excel-Modell mit einem Business Case, was keiner versteht, sondern es ist wirklich operativ die Leute begleiten, die Probleme im Preiserhöhungsprogramm verstehen, damit man am Ende alle Tools an die Hand gibt, operativ, damit der Vertrieb, der das ausbaden muss, dann auch erfolgreich ist. Denn ich glaube, und das hat mich auch ein bisschen gestört, hört ja keiner zu, an vergangenen Beratungsstationen, dass du halt nur Strategie machst, du machst den Plan, du machst das Excel-Modell, PowerPoint, gibst es Freitag ab und bis Montag auf einem anderen Projekt. Und ich glaube, damit sind dann viele Organisationen auch überfordert, plötzlich die Verantwortung für die vermeintlich wichtigste Projekt der nächsten 12 Monate, nämlich das Preiserhöhungsprogramm, wirklich zu übernehmen. Dann sind keine Ressourcen dafür abgestellt, dann macht das meistens so, ey, Vertriebsleiter, du machst es jetzt. Der hat Quarterly End Rally noch ganz andere Sachen zu tun. Und dann brechen diese Programme meistens ab. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, da den Sales für den Erfolg vorzubereiten. Und das machst du halt nicht mit einer PowerPoint und deswegen alle Levels mitnehmen.
Super hilfreich. Das finde ich total nachvollziehbar. Also gerade diejenigen, die so dicht am Kunden dran sind, das sind natürlich diejenigen, die größte Angst haben vor Pricing-Modellen und vielleicht auch nicht das größte Incentive. Ich habe auch übrigens auch schon mal PE-nahen Gesellschafterkreis erlebt. Da war eine Preisdiskussion eigentlich von der Gesellschafterseite nicht so sehr gewünscht, weil die Hypothese im Raum stand, dass dadurch die Produktentwicklung leiden würde. Also so die Hypothese, ja, die vermutlich unartikuliert im Raum stand, vor sagen, macht es euch nicht so einfach, indem ihr jetzt einfach nur die Preise erhöht, während euer Produkt nach und nach immer schlechter wird.
Ja, genau. Aber es gibt auch, ne, bevor ihr jetzt hier Panik macht und wir müssen alle Kunden erhöhen und so weiter, es gibt wirklich in fast jeder Branche Möglichkeiten zu testen. Du hast vorhin AB-Test gesagt.
Richtig.
Das ist das eine. Das zweite ist, ich kann ja mal einfach 10 Kunden anschreiben und sagen, ey, es gibt jetzt eine Preiserhöhung, ist jetzt vereinfacht gesprochen, oder im Vorfeld mal sprechen mit denen und zu sehen, wie viele kündigen denn wirklich? Und na, kriege ich ein Sentiment. Und wenn ich das merke, ah, klappt, dann mache ich es mir nochmal mit 20 weiteren in der nächsten Quart und dann mit 30, dann mit 40 und dann irgendwann merke ich, ach, klappt ja, dann mache ich es mit allen. Und ich glaube, in jeder Branche kannst du auch auf kleiner Flamme Pricing vertesten. Und wie hieß der nochmal? Campbell, irgendwas, irgend so ein amerikanischer aus so einem Pricing-Berater oder so. Der hat mal gesagt, du sollst eigentlich so lange die Preise erhöhen, bis du deine Conversion Rate runtergeht. Und das kannst du ja, ne, wenn du eine Online-Software hast und probierst mal 39 Euro und du merkst, ah, okay, 100 Leute pro Monat kommen rein, dann machst du mal 49, immer noch 100 Leute, machst mal 59 nächsten Monat und dann merkst du, oh, jetzt kommen nur noch 80, dann, ah, okay, dazwischen ist vielleicht irgendwo mein Optimum. Das heißt, auf kleiner Flamme kann man, glaube ich, viel testen und ja, deswegen kann man da auch ein bisschen sich die Angst selber nehmen, indem man es mal ausprobiert.
Sebastian, eine Frage muss ich noch, ich weiß, wir sind schon über die Zeit, aber die Frage muss ich auf jeden Fall noch loswerden. Ich weiß, dass es viele erfolgreiche Unternehmen gibt, die haben eigene Pricing-Teams. Und sag mir nochmal mit der Bitte um eine möglichst kurze Antwort, wenn möglich. Ab wann macht ein eigenes Pricing-Team Sinn? Und was sind die Rahmenbedingungen, die ich dafür bereitstellen muss?
Was heißt denn hier kurze Antwort? Du willst also sagen, ich rede zu viel?
Nee, überhaupt nicht. Ich wollte nur sagen, dass wir also hier auf meinem Counter ungefähr in der 51. Minute sind und ich weiß, dass die Retention-Quote dieses Podcasts ab der Minute 50 abnimmt. Du bist ein sehr überzeugender Gesprächspartner, deshalb erlaube ich mir diese Frage. Deshalb nimm dir so viel Zeit, wie du möchtest.
Also man merkt, hier ist ein Marketing-Experte, der seine Zahlen kennt. Das ist auch fürs Pricing sehr, sehr gut. Also ich glaube auch, es hängt natürlich wieder an dem Geschäftsmodell. Ich glaube, wenn du jetzt beim E-Commerce bist, da hast du, glaube ich, die Transition, dass am Anfang der Gründer oder der Unternehmer selber da die Preise macht. Irgendwann kommt da so ein professionelles Category Management oder ein Marketing Manager, der für eine Produktkategorie verantwortlich ist, der übernimmt das dann. Und dann irgendwann wird es zu kompliziert und dann führst du entweder einen zentralen Pricing Manager ein, der zum Beispiel Regeln vorgibt, sowas wie Mindestdeckungsbeitragsmargen oder andere Gründe, einen Preiskorridor festlegt für die Kernprodukte, der mal analysiert, was sind eigentlich unsere Basket Opener, die irgendwie dazu führen, dass wir Transaktionen haben und wo können wir höhere Margen festlegen, weil das nur so Mitnahmeartikel sind und so weiter. Und wenn der dann irgendwann nicht mehr weiter weiß, dann hast du meistens eine Pricing-Software, die dann vom zentralen Pricing-Team übernommen wird. Deswegen würde ich mal sagen, dieser Pricing-Manager, der beginnt so in so einer Größenordnung von 200 Mitarbeitern, würde ich mal schätzen, in E-Commerce-Unternehmen. Ich glaube, bei vielen anderen Branchen, wir arbeiten ja viel im Software-Bereich, viel im IT-Service-Bereich, da siehst du die teilweise gar nicht. Da gibt's dann eher mal so entweder macht es der Sales-Chef mit, oder bei Service-Companies, so, keine Ahnung, Beratung, IT-Services und so weiter, da gibt es häufig, oder Agenturen, auch mal so ein Pricing-Board, die dann halt gemeinsam große Deals entscheiden oder halt auch Regeln festlegen, wie Mindesttagessätze und so weiter. Also es ist sehr unterschiedlich und die großen Konzerne oder Großunternehmen haben natürlich alle riesige Pricing-Teams für jede Business-Line, aber da wird es dann kompliziert.
Ja. Okay, aber kann ich nachvollziehen. So, jetzt aber wirklich mit Blick auf die Zeit. Ich möchte trotzdem in Ruhe meine Abschlussfrage stellen, wenn du einverstanden bist. Hast du für uns irgendeinen Tipp, eine Empfehlung, eine Inspiration, ein Buch, einen Film, eine Studie, die dich in letzter Zeit irgendwie besonders inspiriert hat?
Also der Marketing Transformation Podcast soll wirklich gut sein, habe ich gehört. Aber vielleicht nochmal ein anderes Beispiel. Leider lese ich ja gar nicht mehr so viel. Ich hatte allerdings einen schönen Sommerurlaub, wo ich dann tatsächlich mal 3 Bücher geschafft habe. Und eins davon war von Michel Houellebecq, Karte und Gebiet. Schönes Buch. Da geht es größtenteils darum, dass ein am Anfang sehr armer Künstler groß rauskommt. Er hat verschiedene nennen wir das Phasen. Am Anfang macht er Fotos, später malt er. Und er überlegt für seine Bilder, ich hoffe, ich gebe es noch richtig wieder, welchen optimalen Preis er eigentlich nimmt. Also er malt, macht Auftragsmalerei und verkauft dann quasi an den Auftraggeber. Und wenn ich mich richtig entsinne, hat er für jeden Auftrag den Preis verdoppelt. Bis er sozusagen...
Bis die Conversion gesunken ist.
Ja, so ungefähr. Bis er gemerkt hat, jetzt geht's nicht weiter. Und vielleicht ist das wieder so ein bisschen mit dem, was ich vorhin gesagt habe. Das hat mich daran inspiriert, tatsächlich eine Galeristin zu fragen, ob sie nicht mal in den Pricing-Podcast kommen will bei uns, im Pricing Friends. Ob sie nicht mal erzählen will, wie eigentlich auch Preise von Gemälden, von Kunst zustande kommen und wie man die auch verkauft. Vorhin hast du Auktionen gesagt, auch wenn wir heute nicht über Auktionen geredet haben. Ja. Aber das fand ich sehr spannend, dass manchmal, wo andere wahrscheinlich... ja, vielleicht bin ich da auch zu nerdy. Nur das lesen, dass es um Malerei geht und um Kunst, da sehe ich schon wieder ein neues Pricing-Thema.
Ja, super spannend. Eins der wenigen Houellebecq-Bücher, die kein weder einen Skandal noch eine große gesellschaftliche Diskussion ausgelöst haben. Ja,
das ist super unpolitisch. Da gibt es keine große Islamismus-Debatte, sondern das ist relativ ein bisschen. Aber es ist insgesamt, glaube ich, leichter zu lesen.
Okay, sehr gut. Klasse. Also vielen Dank. Wir packen auch das in die Shownotes. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Aber auch, das kann man ja hier sagen, auch die Vorgespräche mit dir haben mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich sag das an dieser Stelle hier oft. Ich habe viel gelernt. Das stimmt auch immer. Ich habe hier besonders viel gelernt, weil das so ein, ich wiederhole mich jetzt mit dem Eingang, weil das so ein wichtiges Thema ist, weil das so viel Schönheit hat, wo auch die Evidenz so unmittelbar dann folgt, dass man mit Pricing wirklich viel Wert schaffen kann. Deshalb danke ich dir ganz herzlich. Ich empfehle allen Hörerinnen und Hörern, deinem Podcast zu folgen. Du veröffentlichst ja ab und zu auch mal, also ich habe das auf LinkedIn gesehen, dass du auch, also dass du sehr vocal bist, wie man so neudeutsch bist, sagt. Deshalb ganz herzlichen Dank für deine Zeit und hoffentlich bis ganz bald.
Ja, danke Erik, danke an alle, die zugehört haben und ja, ich hoffe, wir hören uns wieder.
Auf jeden Fall. Vielen Dank.
Dies ist eine Produktion der TLDR Studios. Werbung.
Du willst dein Marketing noch effizienter machen und auf das nächste Level heben? Das Digital Marketing Audit von Digital Forward hilft dir, deine Wachstums- und Kostenpotenziale zu entdecken. Pragmatisch, analytisch und unabhängig. Melde dich jetzt unter info@digitalforward.de für ein erstes unverbindliches Gespräch.
Ende der Werbung.